Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Restrukturierung hat Konjunktur. Die Krisen der vergangenen Jahre haben zahlreiche Unternehmen aus der Bahn geworfen und ganze Branchen sind am Kämpfen. Wir schauen heute sehr detailliert auf das Thema und betrachten die Finanzierungsoptionen genauer, die Firmen haben, wenn sie sich eben in Schieflage befinden. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Mein Co-Gastgeber heute ist Bernd Renz von der Targo Bank. Bernd hat als Factoring-Experte das Ohr an den Unternehmen und kann sowohl von der aktuellen Situation berichten, als auch die Chancen und Grenzen des Factorings als Baustein einer Restrukturierungsfinanzierung sehr detailliert darstellen. Entsprechend unser Thema heute, Factoring als Alternative in der Restrukturierung. Bernd, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Isabella, herzlichen Dank für die Einladung für das tolle Thema.
Ja, und eine Berufsgruppe ist natürlich sehr viel vertrauter mit dem Themenkomplex als viele andere. Das sind Finanzierungs- und Restrukturierungsberater. Und deswegen haben wir uns da natürlich auch jemanden ins Boot geholt und freuen uns sehr, dass ein Vertreter der Branche als weiterer Gast heute hier ist. Philipp Wiedmeier von Debt Advisory Partners. Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo Isabella, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Lass uns mal gleich mit dir starten, Philipp. Zugespitzt formuliert könnte man ja schon sagen, ihr hattet im Restrukturierungsbereich über Jahre hinweg nicht so viel Kundschaft, wie es heute der Fall ist. Sind die Auftragsbücher wieder voll?
Also ich würde nicht wirklich behaupten, dass die Auftragsbücher leer gewesen seien in den letzten Jahren, da wir uns ja insbesondere in den letzten 5 Jahren seit der Corona-Pandemie in einer Art Dauerkrise befunden haben. Und gewisse Branchen wie zum Beispiel Tourismus erholen sich allmählich von dem exogenen Schock, während viele andere Branchen wie Retail und Consumer unverändert an der Kaufzurückhaltung der Konsumenten immer noch leiden und beeinträchtigt sind. Natürlich gibt es jetzt weitere Veränderungen in den, würde ich sagen, in 24 oder auch natürlich gerade brandaktuell im gesamtpolitischen Umfeld. Und auch der große Industrial-Sektor in Deutschland kämpft seit Jahren mit diversen Themen, die sich jetzt auch nochmal deutlich verschärfen. Also das, was ich anspreche, ist der anhaltende Kostendruck, technologische Veränderungen sind die Dauerburner sozusagen seit Jahren. Und was jetzt eben noch verstärkend hinzukommt, sind die Themen wie eine noch größere Unsicherheit und wie geht es weiter, welche Businessplan sollen wir wie planen. Und wir haben natürlich jetzt auch verstärkt gesehen eine große, große Zurückhaltung, was Investitionen anbelangt. Und das drückt natürlich insbesondere im Industrial-Sektor auf die Umsätze und die Entwicklung. Und gerade diese Entwicklung sehen wir, dass sie zu einem dramatischen Anstieg von Restrukturieren und Restrukturierungsfällen und Insolvenzfällen führt. Aktuell ist wieder Bilanzsaison. Die Zahlen für das Vorjahr werden aktuell aufbereitet durch die Wirtschaftsprüfer und dann werden sie auch reported. Und ich denke, bei vielen Unternehmen sehen die Stakeholder und die Gesellschafter sehen das, was alle befürchtet haben, dass 2024 wirklich für fast alle Branchen, für viele Unternehmen ein wirklich schwieriges Jahr war. Und ja, jetzt liegen die Zahlen auf dem Tisch und teilweise, wie du es auch gesagt hast, die Auftragsbücher sind wieder voll. Es gibt mehr Restrukturierungsfälle. Leider gibt es auch schon eine gestiegene Anzahl an Insolvenzen. Aber ich denke, gerade die nächsten Monate werden extrem spannend sein, was das anbelangt.
Okay, also zusammengefasst, Krise war schon und Krise ist jetzt mehr als ever. Das ist natürlich für euch, für die Auftragsbücher gut, für die Unternehmen natürlich umso schlechter. Bernd, wie ist es denn bei euch? Wie oft seht ihr aktuell Restrukturierungen?
Wir sehen schon auch einen deutlichen Anstieg von Restrukturierungsfällen, aber auch von Insolvenzen. Vielleicht noch mehr Anstieg, als Philipps gerade beschrieben hat, hängt vielleicht ein bisschen von den Branchen ab. Mhm. In den Branchen, die seit längerem in der Krise sind, Tourismus, Gastro und so weiter, sind wir im Factoring nicht vertreten. Also die kennen wir halt nicht so. Aber die Branchen, die wir kennen, wo wir stark vertreten ist, ist alles, was im Bereich Commodity Trading ist, aber auch im Bereich Automobilzulieferindustrien, stehen wir schon einen deutlichen Anstieg von Insolvenzen, einen deutlichen Anstieg von Restrukturierungsfällen, kann man nicht anders sagen. Auch wenn man so ein bisschen schaut, was die anderen Marktteilnehmer sagen, also insbesondere die Grefos oder die Kreditversicherer, auch die erwarten alle einheitlich für 25 einen deutlichen Anstieg an Krise.
Okay, also ein schwieriges Jahr, das uns da erwartet. Philipp, nochmal zu dir zurück. Wer sind denn eure Klienten und wann holen sie euch ins Boot, beziehungsweise holen sie euch rechtzeitig ins Boot?
Ja, sehr gute Frage. Also erstmal bei Debt Advisory Partners haben wir uns auf mittelständische Unternehmen fokussiert und da, denke ich, beraten wir zu gleichen Teilen Private Equity geführte Unternehmen sowie privat geführte oder familiengeführte Unternehmen, also wirklich den klassischen Mittelstand. Und die Situation oder wann wir zeitlich ins Boot geholt werden, das ist wirklich komplett unterschiedlich. Also wir erleben auch Fälle, wo wir ins Boot geholt werden und das Management und die Gesellschafter denken oder haben noch gar nicht verstanden, dass sie wirklich in der Krise stecken und holen uns für eine halbwegs normale Refinanzierung ins Unternehmen. Mhm. Und durch unsere Arbeit decken wir dann erst wirklich auf, wie es aktuell um das Unternehmen steht und in welcher Krise sich das Unternehmen tatsächlich befindet oder gerade hineinrutscht. Und wir sehen natürlich auch den Klassiker oft, dass viel zu lang eigene Lösungen probiert werden und auch viel zu viel Hoffnung in manche Lösungen reingesteckt werden, die sich dann aber nicht materialisieren. Und dann ist natürlich für uns auch immer schwierig, weil wir dann so ein Stück weit hinterherlaufen müssen, beziehungsweise dann nochmal mit einer größeren Brechstange rangehen müssen, um eine neue Lösung dann zu finden. Also ich würde sagen, nur in wenigen Fällen holt man uns wirklich rechtzeitig an Bord, um auch dann noch den Prozess sauber aufzusetzen und einen sauberen Finanzierungsprozess zu strukturieren, vorzubereiten. Das ist eher der geringere Teil der Fälle. Also von daher der klare Appell an alle Unternehmen, im Zweifel bitte rechtzeitig uns oder andere kontaktieren, Expertenmeinungen einholen. Und es ist wie so oft, dass einfach ein externer View einfach nochmal ein ganz anderer Blickwinkel ist als der interne. Und die erste Einschätzung kostet nichts, kann aber extrem hilfreich sein. Also von daher gilt eigentlich die Devise immer so früh wie möglich ansprechen. Dann kann man sich immer noch darauf einigen, dass man vielleicht vermeintlich einfache Lösungen erstmal selbst verfolgt. Aber dann kann man schon die kritischen Themen auf dem Schirm haben, sozusagen, ab wann man spätestens einen Berater dazu holen sollte.
Ja, macht absolut Sinn, lieber früher, als dann das Nachsehen zu haben. Machen wir es mal konkret. Du hattest es in deiner ersten Antwort ja schon kurz angesprochen, aber warum geraten die Firmen in Schieflage und welches sind die Branchen, die ganz besonders betroffen sind?
Ja, also das sind eben die klassischen Kriterien, die ich auch schon genannt hatte. Ich meine, ich hatte Kostendruck, Innovationsfähigkeit, aber auch die Veränderung, sich an Marktveränderungen anzupassen. Und natürlich sind das die internen Gründe. Dann gibt es natürlich auch eine externe Beschleunigung des Marktes, wie jetzt zum Beispiel, wie wir es in der aktuellen gesamtgeopolitischen Situation sehen. Die machen es den Unternehmen eben auch schwierig, sich eben anzupassen auf die Veränderungen. Mir fällt es schon wirklich schwierig, konkret einzelne Branchen herauszupicken, weil wir sehen auch durchaus IT-Service-Unternehmen oder auch Softwareunternehmen, die es nicht unbedingt schaffen, sich eben dieses Thema Innovationsfähigkeit, Veränderungsgeschwindigkeit dort mit Stand oder Schritt zu halten oder beziehungsweise auch teilweise gar nicht Budgets haben, um kostspielige Innovationen umzusetzen. Und in den Branchen möchte ich nicht von Krise reden, aber wir sehen durchaus schon starke Low-Performer oder auch im Healthcare-Bereich sehen wir durchaus Vorzeigebranche in Deutschland, sehen wir aber auch den einen oder anderen Low-Performer. Und es fällt eigentlich schon schwierig, überhaupt zu sagen, welche Branche ist denn nicht betroffen. Also wir sehen hier schon aktuell einfach ein gesamtwirtschaftliches Umfeld jetzt über 5-6 Jahre. In dem wir uns befinden und die Zukunftsaussichten sind unverändert schwierig, unverändert unsicher. Und das ist ja auch einer der Punkte bei den Restrukturierungscases. Wohin soll denn der neue Businessplan Case auch führen und wie realistisch und nachvollziehbar ist das Ganze? Das ist ja auch eine der großen Herausforderungen bei den Restrukturierungen, auch den Weg nach vorne aufzuzeigen. Und ich kann gar nicht, also natürlich kann man sich jetzt Automotive, Consumer etc. rauspicken, aber ich denke, wir werden Restrukturierungsfälle querbeet in allen Branchen sehen.
Bernd, ist das auch das, was ihr seht?
Das ist schon das, was wir auch sehen. Ja, das kann ich zustimmen. Ne? Wir sehen auch, ich meine, die Unsicherheit, was die Zukunft antrifft, geopolitisch gesehen, andere weltwirtschaftliche Themen betreffen alle Firmen. Aber wir sehen dann in den einzelnen Branchen besondere Schwierigkeiten. Man hat Philipp jetzt angedeutet, Automotive und ein paar andere, wo eben die gesamte Branche in einem Umbruch ist, wo neue Technologien anstehen, wo es mit Sicherheit Gewinner gibt, wo es aber auch Verlierer gibt. wo man eben, sagen wir mal, die ganze Branche betrachtet. Und dann gibt es aber auch in anderen Branchen, die an sich erstmal gesund wirken, die Firmen, die dort ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und die sich nicht so entwickeln, wie es eben die Branche sich entwickelt. Ne? Auch da wiederum unterschiedliche interne Gründe, warum es eben so ist. Und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch so dieses Thema, wenn man sich die Sanierung anschaut, die Sanierungsfähigkeit und die Sanierungswürdigkeit. Wir sehen immer wieder Firmen, die haben die erste Insolvenz hinter sich, haben es dann irgendwie verschwinden tun, die wenigsten. Es ging irgendwie weiter über Verkauf, über Fresh Money, über wie auch immer. Wir sehen jetzt die zweite Insolvenz, wo man wirklich, wenn man sich realistisch das Geschäftsmodell ansieht, schon fragen muss, ist das mittelfristig, langfristig überlebensfähig? Ist diese Firma überlebenswürdig oder ist es vielleicht dann nicht auch besser, dass dann eine gewisse Marktbereinigung entsteht? Nicht alles ist rettbar und ich glaube auch, es ist nicht sinnvoll, dass wir haben vor mehreren Jahren mal von den Zombies geredet, die dann halbtot durch die Landschaften laufen, zu einem Zeitpunkt, wo Geld nichts gekostet hat und wo kein Finanzierungsdruck da war, war das, glaube ich, ein Thema. Und die Firmen haben, die jetzt eben noch Finanzierungsdruck haben, die Zinsen bezahlen müssen, die Tilgung bezahlen müssen und der Zinssatz halt nicht mehr bei 0,x liegt, sondern eben bei 3,x liegt, das sind dann die halt umfallen. Und wenn das Geschäftsmodell das nicht mehr hergibt, dann gibt es, glaube ich, auch nicht so viele Gründe, es dann weiter leben zu lassen. Da muss man dann, glaube ich, auch einen Schlussstrich ziehen.
Es ist ein sehr düsteres Bild, das ihr zeichnet. Ich versuche da jetzt gerade irgendwie nochmal einen Bogen zu spannen in eine etwas positivere Richtung, denn wir wollen uns ja eigentlich mit der Frage beschäftigen, inwieweit ich als Unternehmen mit Restrukturierungsbedarf trotzdem noch eine Finanzierung gestemmt bekomme, die mir da irgendwie wieder weiterhilft. Deswegen lasst uns mal vielleicht starten, wenn wir ein bisschen ins Detail gehen mit der Frage, wie die verschiedenen Stakeholder sich verhalten im Moment. Philipp, da an dich, können die Banken noch Krise?
Ich würde sagen, klar, grundsätzlich sind die Banken sehr krisenerprobt. Sie haben bestehende Strukturen, um Krisen mit Unternehmen zusammen zu meistern. Aber die bestehende Regulatorik macht es den Banken oft schwierig, etwaige Lösungen mit umzusetzen, beziehungsweise die Umsetzungen dauern dann teils sehr lange. Und sowie die massive Zunahme der Fälle, die wir jetzt ja gerade besprochen haben, die trifft eben auf eine reduzierte Mannschaft in den Bankenabteilungen. Die Banken haben über Jahre den Rotstift angesetzt und überall eingespart. Und das holt die Banken natürlich jetzt insbesondere in den Workout-Abteilungen auch ein. Zusätzlich ist die Erkenntnis, liegt wahrscheinlich auch an dem schwächeren wirtschaftlichen Umfeld, dass Restrukturierungsfälle immer länger dauern. Also so eine Daumenregel ist irgendwie, kein Restrukturierungsfall dauert kürzer als 3 Jahre. Gibt sicherlich auch schnellere Fälle, aber das bindet natürlich nochmal zusätzliche Kapazitäten. Also ich würde sagen, ja, die Banken sind gut aufgestellt für Krisen, aber es wird für die Banken auch immer herausfordern, damit mit den Krisen umzugehen.
Und wie schaut es wiederum aus mit Kreditversicherern und Lieferanten?
Also ich persönlich habe die Kreditversicherer immer so ein bisschen als das scheue Reh wahrgenommen. Das liegt bestimmt auch daran, dass sie nicht ganz so nah an den Unternehmen dran sind, wie jetzt direkt die Banken zum Beispiel. Also hier sehen wir schon oft, dass bei ersten Krisensignalen Linien gestrichen werden und sie sich zurückziehen. Die Kreditversicherer dann wieder ans Unternehmen zurückzuführen, ist ein sehr steiniger Weg. Also da bin ich sehr zurückhaltend, was hier die Krisenfähigkeit anbelangt. Während wir hingegen zum Beispiel bei Lieferanten sehen wir oft, dass da wirklich langjährige Partnerschaften bestehen und ein tiefes Vertrauensverhältnis über Jahre hinweg. Da gibt es auch noch so das Wort von Unternehmer zu Unternehmer, gerade im Mittelstand, wo wir auch aktiv sind. Also hier sehen wir schon auch, dass Lieferanten den Unternehmen dann da auch die Stange halten. Das funktioniert natürlich nicht immer. Und es gibt auch andere Lieferanten, die dann sehr schnell auch auf Vorkasse umstellen, wenn sie merken, hier läuft es nicht richtig. Ne? Also das Thema, ja, welche Stakeholder eben immer im Mittelpunkt stehen, sind natürlich schnell die Gesellschafter. Auf die wird immer mit dem Finger gezeigt, wenn Lösungen herbeigeführt werden müssen. Und natürlich ist es auch ein starkes Signal, wenn die Gesellschafter Beiträge erbringen und somit ihr Commitment gegen dem Unternehmen zeigen und sagen, wir glauben an das Geschäftsmodell, wir glauben an die Zukunftsfähigkeit. Das ist elementar wichtig in vielen Restrukturierungen auch. Aber grundsätzlich sehen wir immer sämtliche Stakeholder in der Pflicht und alle müssen sich hier an der Lösung beteiligen.
Ja, das muss ich mir als Gesellschafter ja auch leisten können, ne?
Um vielleicht hier noch eine Ergänzung zu machen. Philipp hat es angesprochen, die Kreditversicherer, und das ist schon richtig, ne? Die Kreditversicherer haben im Unterschied zu den Banken im Zweifelsfall zu dem Risiko keine Vertragsverhältnisse. Ne? Der Lieferant ist der Kunde und das Risiko ist ein Dritter, mit dem man kein Vertragsverhältnis hat. Man hat normalerweise keinerlei Sicherheiten und auch nur begrenzt Einblicken. Ich glaube, da ist es wirklich auch wichtig für die Firmen, die in der Krise sind, aber auch für die Restrukturierer wissen das, dass die Versicherer da ein wichtiger Stakeholder sind, dass man die auch abholt. Wir hatten an meinem letzten Podcast hatten wir ja mit dem Kreditversicherer zusammen den Auftritt und die versuchen schon, das nicht die Branche, sondern das Einzelrisiko zu sehen. Aber wenn man sie vergisst, natürlich, sie schauen erstmal auf die Zahlen und wenn die schlecht sind, steigen sie halt eher mal aus und heben die Limite auf, als dass sie da als Unternehmer einen anderen Unternehmer stützen, das ist schon so. Also die darf man auf jeden Fall nicht vergessen.
Ja, muss man auf jeden Fall mit abholen und zwar auch rechtzeitig wieder. Ne? Da haben wir das Thema auch wann und wie. Bernd, lass uns mal bei dir bleiben. Ihr seid ja auch Stakeholder. Wie verhaltet ihr euch denn als Factorer?
Wie verhalten wir uns? Also um vielleicht dieses düstere Bild, was wir vorher aufgemalt haben, ein bisschen aufzuhellen. Aus Factorer Sicht sehe ich es zweigeteilt. Zum einen bei den Bestandskunden von uns. Wenn ein Bestandskunde in die Krise rutscht, haben wir im Normalfall keinerlei Handlungsbedarf. Denn wenn wir sicher sind, dass wir uns die Forderungen gekauft haben, dass die Forderungen werthaltig sind, dass die abwickelbar sind, dann begleiten wir unseren Kunden sehr gerne auch in der Krise. Bei Neukunden schauen wir uns, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, schon an, ist das Geschäftsmodell mittellangfristig tragbar? Kann die Firma zumindest mal die Finanzierungskosten erwirtschaften? Macht das Ganze Sinn? Wir steigen sehr gerne in Krisen ein, auch für Neukunden. Ein Restrukturierungsgutachten, ein gut geschriebenes, ist für uns immer ein Signal. Hier ist eine Firma, da hat sich ein externer Dritter mal die Mühe gemacht, das anzuschauen, hat sich die ganzen Stakeholder angeschaut, hat das Geschäftsmodell geprobt. Man kommt zum Ergebnis, unter gewissen Prämissen ist diese Firma überlebensfähig und auch würdig. Und zu so einem Zeitpunkt steigen wir sehr, sehr gerne ein, denn wir haben eben im Factoring den Fokus auf die Werthaltigkeit der Forderung. Und wenn die gegeben ist, ist die aktuelle wirtschaftliche Situation unseres Kunden nicht ganz so wichtig. Ich möchte nicht zweitrangig sagen, aber nicht ganz so wichtig, weil wir schauen da in die Zukunft und auf die Forderung. Aber das Modell und die Geschäftsidee sollte funktionieren. Wenn die funktioniert, sind wir sehr, sehr gerne dabei. Wenn wir nicht dran glauben, dass es überlebensfähig ist, dann können wir es nicht. Also für die aber, die in der Krise sind und ein Modell haben, was funktionieren kann. Gute Nachrichten, da ist Licht am Horizont. Da gibt es schon auch ein paar Firmen, die gerne weiter finanzieren würden.
Okay, gut. Also dann haben wir ja sozusagen schon mal einen potenziellen Finanzierer mit im Boot. Philipp, wer kann denn noch das nötige Geld bereitstellen? Also wer finanziert eurer Erfahrung nach die Restrukturierung und wer muss auch welchen Beitrag leisten?
Also wer neben den sozusagen bestehenden Stakeholdern eben hier zusätzlich finanzieren kann. Also da sehen wir natürlich das breite Feld der Opportunity Debt Funds. Da sehen wir eine Vielzahl an Fonds, die in unterschiedlichen Situationen agieren können und finanzieren können. Da gibt es Fonds, die sich mehr auf die Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle fokussieren. Da gibt es Fonds, die mehr auf die Asset-Basis des Unternehmens schauen. Da gibt es kombinierte Modelle. Es gibt in allen Größenordnungen Anbieter. Also das muss man sagen, da ist in den letzten Jahren massives Angebot an den Markt gekommen. Und das ist natürlich teilweise auch ein Ersatz auch eben für Gesellschaftermittel. Die erreichen natürlich auch schnell Zinssätze, die auch an Equity-like Returns dann kommen. Also da können wir auch schnell Richtung 15-20% reden. Und dazu alternativ sehen wir eben auch so die klassischen Asset-based Finanzierer, sei es jetzt Sale and Leaseback für Gebäude, für Anlagen, für Maschinen. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Die Kombination von Leasing-Finanzierung mit bestehenden Banken oder bestehenden Stakeholdern stellt natürlich dann den Kreis der Stakeholder immer vor Herausforderungen, weil üblicherweise sind bei den Leasing-Finanzierungen ja eben auch Tilgungen enthalten. Sollte es dann dort zu einer erneuten Restrukturierungssituation kommen, nachdem man sich schon auf ein Konzept geeinigt hat, sind das natürlich immer Herausforderungen. Hier sind natürlich Debt Funds, die in der Regel endfällig agieren und dann auch den Löwenteil der Finanzierung nehmen, einfacher zu kombinieren. Die beste Variante ist natürlich Factoring. Factoring tut in dem Sinn keinem weh, weil es ja nur da ist, wenn auch Umsatz geschehen ist sozusagen. Und es gibt keine Tilgung. Also es gibt durchaus unterschiedliche Ansätze, welche der richtige ist oder der beste. Das ist immer situationsabhängig. Leider ist es auch oft so weit, dass es nur ein Verkauf des Unternehmens dann auch zielführend ist. Aber selbst da gibt es dann auch in diversen Branchen auch mittlerweile keinen Abnehmer mehr.
Okay. Lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen, Bernd. Wann kann denn Asset-Based Lending eine gute Lösung sein? In welchen Fällen?
Factoring setzt immer, oder Asset-Based Lending, wenn ich für meinen Bereich für Factoring spreche, setzt nicht immer voraus, ich habe werthaltige Forderungen, die frei von rechten Dritter sind, sprich, die nicht schon irgendwie den Hausbanken gehören oder die dort rausgelöst werden können. Wenn ich das hinbekomme, ist das, glaube ich, für alle Unternehmen, egal ob Krise oder nicht große, eine wirklich sinnvolle Finanzierungsform. Wenn man realistisch, eine Hausbank bewertet die Forderungen als Sicherheit in der Größenordnung von 10, 20, vielleicht 25%. Mehr wird es nicht sein. Es gibt auch gute Gründe dafür, denn im Insolvenzfall, im Abwicklungsfall wird eine Bank mit einer reinen Globalzession nicht so viel mehr an Liquidität oder an Rückführung ihres Kredites erwirtschaften können. Die Factoring-Gesellschaften kaufen die Forderung, das ist der große Unterschied, und wir handeln die direkt, sprich der Zahlungskreislauf mit uns ist geschlossen. Es würde nicht im Insolvenzfall vom Insolvenzverwalter laufen, sondern eben die Abnehmer zahlen direkt an uns. Wir haben unser Geld sofort. Deswegen stellen wir in der Regelfall 90% der Forderungsbetrags als Liquidität zur Verfügung. Also 20-90% ist mal mindestens mal eine Steigerung um 70% mehr Liquidität aus dem gleichen Asset von Forderungen. Und wenn ich in der Krise, in der Restrukturierung bin, aber auch wenn ich ein gesundes Unternehmen habe, 70% mehr Liquidität zu generieren aus dem gleichen Asset, macht das so gut wie alles Sinn. Ja. Jetzt kommt im Factoring noch ein paar Themen mit dazu. Wir bieten den 100%igen Schutz vor Forderungsausfall, denn wir sind Inhaber der Forderung. Auch das Thema, also die Folgeinsolvenz oder die Insolvenz eines meiner Kunden, ist abgehakt und bei Bedarf eben auch gewisse Dienstleistungen vom Verbuchen der Debitoren über Mahnwesen, was auch immer der Kunde da wünscht. Wenn es funktioniert, kann aber auch weiterhin alles selber machen. Ich glaube, das hilft auch und eben durch den Verkauf der Forderung ist das Ganze noch außerhalb der Bilanz, diesen berühmten Bilanzabgang. Auch der kann helfen, wenn ich auf der Bankenseite mit Covenants arbeite, hier irgendwelche Eigenkapital-Covenants, Verschuldungs-Covenants zu heilen und trotzdem mehr Liquidität zu haben. Also das ist eigentlich ein doppelter Effekt. Und das Ganze, wie eingangs erwähnt, eben als Factorer mit dem Blickwinkel und dem Entscheidungskriterium Werthaltigkeit der Forderung und nicht unbedingt Bilanz- oder Bonitätssituation des Verkäufers, also auch wirklich einsetzbar in einem Veränderungsprozess von der Krise hinaus wieder in eine bessere Landschaft oder hin zum Wachstum oder. Von dem her sind es, glaube ich, schon mal einige Themen, die Factoring als sinnvolle Ergänzung oder als sinnvolle Finanzierungsbaustein ins Spiel bringen.
Aber was mache ich denn, wenn meine Forderung eben als Sicherheit bei der Bank liegt? Ja? Wie bekomme ich die denn dann frei?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ohne geht's nicht. Und die Gespräche mit den Banken müssen da relativ früh geführt werden. Auch da ist unsere Erfahrung, helfen externe Berater. Also wenn Philipp und sein Team oder auch andere dazukommen und eben diese Struktur, diese Durchfinanzierung, diesen gesamten Finanzierungsbedarf als externe Dritte aufzeigen und auch den aktuellen Finanzierern, den aktuellen Banken, der aktuellen Bankenlandschaft aufzeigt, wie man diese Firma durchfinanziert bekommt. Mittelfristig, langfristig, hilft das überhaupt? Hilft es definitiv. Die Banken müssen die Forderungen freigeben, sonst können wir sie nicht kaufen. Und ein Teil unserer Liquidität kann zur Bankenlinienreduzierung verwendet werden, aber eben nur ein Teil. Denn was wir nicht wollen, ist, dass wir eben eine Bank ablösen und der Unternehmer liquiditätsseitig etwa gleich gut oder schlecht dasteht wie davor. Das kommt ein bisschen drauf an, da wird es juristisch. Wie viele Lieferanten verlängerte Eigentumsvorbehaltsrechte haben, kommt ein bisschen drauf an, wer sonst noch Ansprüche an den Forderungen hat, wie ab welchem Zeitpunkt oder wie lange ein Factorer dieses brechen kann. Aber wir sagen mal, Durchschnitt maximal 50% der Liquidität kann zur Bankenreduzierung verwendet werden. Die anderen 50% müssen dem Unternehmer zur freien Verfügung stehen, damit er damit zum Beispiel Lieferanten mit verlängertem Eigentumsvorbehalt zahlen könnte. Was dann tut, ist ein anderes Thema, aber er muss es eben können, denn diese Lieferanten verlieren ein Recht durch den Verkauf der Forderung. Das ist juristisch nicht ganz einfach, aber handelbar. Von dem her, man muss die Banken überzeugen, mal kurz gesagt, es gibt für die Firma einen Mehrwert, die Firma steht danach gesünder da und ich als Bank bekomme, wenn ich den Kredit mit 20% Sicherheit, also wenn ich die Forderung als 20% Sicherheiten bewertet habe und ich kriege dann 30% Ablöse, stehe ich danach als Bank eigentlich auch besser da. Zumindest was die Sicherheitenlage angeht. Von dem her kann das Spiel immer aufgehen, wenn alle wollen. Wenn aber einer nicht möchte, dann kann es auch nicht aufgehen.
Du hast jetzt sehr viel darüber gesprochen, was ihr leisten könnt und das ist einiges. Wo sind die Grenzen eurer Möglichkeiten beziehungsweise der des Factorings?
Ja, für uns wichtig eben, wir müssen das Geschäftsmodell verstehen. Es muss ein tragfähiges Geschäftsmodell sein. Also es muss erkennbar sein, dass die Firma langfristig überlebt. Wir brauchen auch eine Durchfinanzierung. Also mit Factoring sollte die Firma mal mindestens für die Vertragslaufzeit durchfinanziert sein. Das ist mal ganz wichtig. Die Forderungen, die wir kaufen, müssen frei von Rechten Dritter sein. Also es darf eben nicht mehr die Bank die Hand aufhalten. Und sie müssen werthaltig sein. Sprich, wir müssen davon ausgehen können, dass die Debitoren, die Kunden unserer Kunden, auch in der Insolvenz ihre Rechnungen weiterhin bezahlen. Es sollten wenig Punkte geben, die dagegen sprechen. Dieses prüfen wir im Due Diligence-Prozess relativ genau. Und dann ist noch nicht ganz unwichtig, um Factoring einzuführen, Genehmigung, technische Implementierung, bis alles steht, muss man so dicker Daumen 4 bis 8 Wochen rechnen. Wir haben auch schon Fälle erlebt, wo eben der Liquiditätsplan aussieht, dass in 2 Wochen die Luft ausgeht. Dann ist es zu spät. Ja. Das kriegen wir auch nicht hin. Also man muss schon realistisch mit 4 bis 8 Wochen rechnen, bis Factoring komplett implementiert und einsatzfähig ist. Also diese Voraussetzungen, die müssen erfüllt sein.
Okay. Philipp, nochmal zurück zu dir. Wie oft ratet ihr zu Factoring als Finanzierungsbaustein? Und in welchen Fällen und Konstellationen ratet ihr auch dazu? Bernd hat jetzt gesagt, das sind seine Faktoren, die müssen erfüllt sein, damit sie sich engagieren können und wollen. Gibt es für euch Kriterien, die Factoring von vornherein unmöglich machen oder unpassend?
Also ich sehe da eher das andere Extrem. Also wir raten eigentlich immer zu Factoring, weil es einfach eine Lösung ist, die auch sehr zügig umsetzbar ist und direkt Liquidität auch schafft und auch hervorragend kombinierbar ist mit anderen Finanzierungsinstrumenten und Lösungen. Also von daher prüfen wir eigentlich immer als erstes, ist ein Factoring schon installiert im Unternehmen? Wie stark ist die Ausnutzung? Was kann man dort noch verbessern? Welches zusätzliche Potenzial besteht? Und der Bernd hat es auch beschrieben, oder du hattest es, glaube ich, angedeutet, dass Forderungen oft besichert sind. Natürlich muss man dann mit den anderen Stakeholdern verhandeln, einen Teil freizugeben, ein Teil wird zur Tilgung eingesetzt. Also es muss ins Gesamtkonzept passen, aber Factoring ist eigentlich ein sehr probates Mittel in Restrukturierungssituationen, um auch schnell eine Lösung zu schaffen. Und während hingegen zum Beispiel Leasinglösungen teilweise Wochen oder Monate dauern, bis die Refinanzierung auch steht, ist Factoring sehr schnell zu implementieren. Mhm. Also ich würde sagen, Factoring prüfen wir in 100% der Fälle und versuchen es auch zu installieren, falls es noch nicht im Unternehmen installiert ist.
Du hast jetzt gesagt, es ist ein sehr probates Mittel in der Restrukturierung. Wenn ich jetzt gemein wäre, könnte ich sagen, ist Factoring nur der Notnagel in der Krise oder seht ihr da schon auch einen Anker in einer Finanzierungsstruktur für den Neustart?
Jetzt muss ich eingrätschen. Nein, also ich möchte nicht Factoring als Notnagel in der Krise gesehen und daraus ableiten zu lassen, alle Firmen, die Factoring machen, sind in irgendeiner Krise. Also die wenigsten unserer Bestandskunden sind in der Krise, um es mal so zu ausdrücken. Den meisten geht sogar sehr gut. Aber vielleicht, Philipp, ich will ja nicht vorgreifen, aber vielleicht um einen Satz noch zu sagen, Factoring ist, glaube ich, grundsätzlich ein privates Finanzierungsmittel, weil ich eben aus meinen Forderungen deutlich mehr Liquidität machen kann, nämlich durch den Verkauf und durch den Rückfluss am gleichen Tag, als mit allen anderen Finanzierungsbausteinen. Und alle Firmen, die mit mehr Liquidität was anfangen können, ob es Wachstum ist, ob es Kontonutzung im Einkauf ist, ob es Übernahmefinanzierungen sind, ob es in der Restrukturierung die Finanzierung der Restrukturierung ist oder die Finanzierung der Lieferanten ist, spielt mal keine Rolle. Aber alle Firmen, die Factoring oder die mehr Liquidität sinnvoll nutzen können, für die spricht Factoring. Und für alle Firmen, die nicht wissen, wohin mit der Liquidität und Anlagedruck haben, die brauchen es vielleicht nicht unbedingt.
Ich traue mich ja fast gar nicht, noch mal nachzufragen. Aber Philipp, vielleicht möchtest du deine Sicht auf die Dinge auch noch mal kurz darstellen.
Oh, absolut. Also Factoring ist
ein... Widersprich mir jetzt bitte nicht.
Nein, alles gut. Also ich glaube, also das wäre auch mal die Frage an dich, Bernd, wie viel Unternehmen im deutschen Mittelstand haben denn Factoring bereits installiert? Also ich würde mal sagen, dass es mindestens über 50% ist. Also nicht ganz, okay. Aber die Quote ist sehr hoch und wir erachten Factoring wirklich als auch Instrument für Growth-Unternehmen. Für Finanzierung. Also es ist in unterschiedlichsten Situationen anwendbar und da bin ich ganz klar bei Bernd. Also das ist eigentlich bei jedem Corporate, das ist ein tolles Instrument der Beimischung, um auch eine gewisse Risikostreuung drin zu haben. Also wir prüfen das eigentlich bei jedem Case mittlerweile, Factoring.
Also um hier vielleicht mal anzugreifen, wir könnten jetzt eine Umfrage starten zwischen uns dreien, aber da ich die Zahl kenne, wär's nur ihr zwei. ungefähr 9,3% des deutschen Bruttoinlandsprodukts wird gefactored. Also unter 10%. Wir sind knapp an der 10%-Grenze. Muss man dazu sagen, die Zahl ist jetzt verhältnismäßig gering, weil es natürlich einige Branchen gibt. Bau, Baunebengewerbe, also VOB-Rechnungen, klassischer Maschinenbau oder auch ein Großteil im Bereich B2C-Forderungen, also an Privatkunden, die eben nicht faktorabel sind, wo es in Deutschland keinen Markt und einfach keine Lösungen gibt. Deswegen sind es auf das gesamte Bruttoinlandsprodukt in Anführungszeichen nur 9,3%. Wenn man die relevanten Branchen definieren würde, wäre es sicherlich deutlich, deutlich höher. Aber auch mit diesen 9,3% liegen wir im europäischen Durchschnitt deutlich unter den anderen Ländern. Also in Frankreich beispielsweise oder in UK sind es alles 12, 13, 14%, die vom jeweiligen Bruttoinlandsprodukt gefactored werden. Das heißt, wir haben hier in Deutschland schon auch noch in unserer Branche ein erhebliches Wachstumspotenzial, bevor wir irgendwelche Mitbewerber verdrängen müssten. Liegt sicherlich, glaube ich, auch jetzt an der sehr, sehr gesunden deutschen Mittelstandsstruktur, wo es eben schon auch viele Firmen gibt, die genügend Spielraum und genügend Möglichkeiten haben, sich zu finanzieren oder auch die Eigenkapitalfinanzierung ein wichtiger Baustein ist im Vergleich vielleicht zu anderen Ländern. Aber die Zahl ist seit Jahren relativ konstant steigend. Das zeigt schon auch, dass sich das Factoring eben in Deutschland schon etabliert und durchgesetzt hat.
Bernd, wenn ich mich dafür entscheide, Factoring zu nutzen, was muss ich dann unbedingt mitdenken? Du hattest es eingangs kurz gesagt, bitte nicht innerhalb von 5 Tagen irgendwas realisieren wollen. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Was ist noch wichtig?
Ich glaube, wichtig ist, dass man sich einen richtigen Factor aussucht. Also dafür nicht ganz unwichtig. Nein, ernsthaft. Ich glaube schon, nein, der Factor muss auch passen, klar. Und da gibt es auch größenabhängig und branchenabhängig und auch vielleicht ein bisschen von der Länderabdeckung abhängig, wer da besser oder weniger gut zu mir passt. Aber ich glaube, die wichtigsten Dinge sind schon der Zeitraum. Mir muss klar sein, die Einführung von Factoring, wir haben es vorher erwähnt, 4 bis 8 Wochen, bis Factoring steht. In der Zeit habe ich mehr Aufwand. Ich muss eben Informationen besorgen für den Due Diligence-Prozess. Der Factor möchte beispielsweise die Stammdaten, also sprich die Namen, die Adressen, die Rechtsformen meiner Debitoren haben, um die bei sich eben auch anzulegen, um dann die Forderungen gegen diese Kunden gespiegelt ankaufen zu können. Da ist es beispielsweise nicht ganz unwichtig, dass die Stammdatenqualität halbwegs gut ist. Das macht eben einen Unterschied, ob ich die Müller GmbH oder die Müller GmbH und Co. KG beliefere. Habe ich nur 50 Kunden, ist das relativ einfach. Habe ich 50.000 Kunden und die Qualität ist nicht ganz so gut und ich habe da 10% Fehlermeldungen und alles, was wir an Debitor bereits kennen und die Kreditversicherer und die Auskunfteien anders von der Rechtsform, von der Firmierung benannt haben, melden wir eben und sagen, oh, hier gibt es ein Dismatch, bitte kümmere dich drum, lieber Kunde. Und wenn ich eben da 10% Abweichung habe und ich habe dementsprechend eine hohe Anzahl, kommt da Arbeit auf mich zu. Ich brauche eine Schnittstelle, ich brauche eine technische Lösung und so weiter. Also ich muss kalkulieren, ich brauche 4 bis 8 Wochen und da habe ich auch was zu tun. Danach im Tagesgeschäft, auch das mal so gesagt, sollte Factoring keine deutliche Zusatzbelastung sein. Es ist im Normalfall keine Entlastung der Debitorenbuchhaltung, aber es sollte auch keine Belastung sein. Es sollte schon eine mitlaufende Finanzierung sein. Aber den Zeitraum und den Aufwand muss ich einkalkulieren. Die Qualität dieser Unterlagen, die ich dort einreichen muss, ist auch nicht ganz unwichtig. Die schaut sich der Factor auch relativ genau an, denn wir haben eben nicht das, was sich die Banken anschauen, die Bilanzen, die BWAs, vielleicht noch die Planung, sondern wir wollen eben auch die Debitorenlisten sehen, die aktuelle offene Postenliste von den größten entscheidenden Debitoren, auch die Rahmenverträge, und die sollte ich eben auch haben und eben auch liefern können. Das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Und was wir vorher erwähnt haben, im Normalfall brauche ich externe Partner, die mitspielen. Im Zweifelsfall die Hausbank mit der Globalzession, die freigegeben werden muss. Und da ist es sicherlich auch gut, mit den Partnern dann rechtzeitig zu sprechen und die abzuholen, dass hier eine neue Finanzierungsform mit ongeboardet werden soll. Auch da immer der Hinweis, ich glaube, es hilft, wenn ein neuer Finanzierer, jetzt wie in unserem Fall von der Targo Bank, ein Finanzierer, der neben Factoring sonst im Unternehmensbereich nicht viel mitfinanziert, dazu kommt, wir sind nicht Wettbewerber in der Kontokorrentlinie oder im Avalgeschäft oder in der Immobilienfinanzierung, weil das können wir nicht. Wir wollen einfach nur Factoring machen. Und es hilft ab und zu auch im Verhältnis meiner 3, 4, 5 Banken, die ich schon habe, nicht hier eine noch größer oder mächtiger oder mich noch mehr abhängig von dieser zu machen, sondern vielleicht wirklich einen neuen Partner dazu zu holen, der auch den anderen keinen Wettbewerb macht, weil er eben nichts anderes will.
Ja, vielen Dank, dass du es nochmal so gut zusammengefasst hast, Bernd. Ich hätte abschließend gern noch eure Einschätzung für die kommenden Monate. Wir haben ganz klar herausgestellt, dass es sehr viele Restrukturierungsprozesse gibt aktuell. Wie viele von denen bewertet ihr als vielversprechend, beziehungsweise kriegt der Großteil noch die Kurve? Philipp, vielleicht mit dir zu Start.
Ich bin da sehr positiv gestimmt. Die Fälle, die wir aktuell sehen, die halte ich alle für restrukturierungsfähig und umsetzbar. Also ich bin da, was das Marktumfeld anbelangt, sehr positiv. Ich glaube, dass die Wirtschaft auch demnächst wieder anziehen wird und sich einigermaßen berappeln wird. Wir sehen doch sehr viel Kapital auch im Markt. Soll jetzt heißen, nicht unbedingt bei den Banken, aber eben bei den angesprochenen Debt Funds oder auch auf der Eigenkapitalseite gibt es sehr viele Player, die gerade diese Situation auch suchen und dann auch sehr professionell Unternehmen kaufen und auch restrukturieren und wieder nach vorne bringen. Da hat sich der Markt auch in den letzten Jahren immens entwickelt und da sehen wir eine ganz andere Professionalität als in den Jahren zuvor. Also von daher bin ich sehr positiv gestimmt, auch hier eine Steigerung der allgemeinen Wirtschaftsleistung in Deutschland wieder zu sehen. Plus ist es Know-how da, um Unternehmen neu auszurichten und auch das Kapital ist grundsätzlich auch verfügbar. Also von daher sehe ich da wichtige Tickmarks in Boxen, die Restrukturierung ermöglichen sollten.
Da bin ich ja ganz froh, dass wir ein bisschen positiveren Schluss zu sagen von dir schon mal haben. Bernd, jetzt mach's nicht kaputt. Erzähl du mal, wie du drauf schaust.
Auch wenn es sich vielleicht vorher anders angehört hat, ich bin auch Berufsoptimist, also ich sehe es schon ähnlich. Ich denke auch, wir werden, glaube ich, steigende Insolvenzzahlen sehen. Ja, das glaube ich. Ich glaube nicht, jede Restrukturierung wird überleben, aber ich glaube auch, und was Philipp angedeutet hat, dass auch eben wir hier in Deutschland immer mehr verstehen, dass die Insolvenz nicht das Ende von allem ist, sondern dass eben bei dem funktionierenden Geschäftsmodell über einen V-Verkauf, über einen Teilverkauf, über vielleicht auch mal eine Teilschließung, der Rest gerettet und eben unter neuen Stakeholdern, unter neuen Strukturen, mit neuen Gesellschaften oder auch mit den gleichen weiterlebt, was vielleicht auch ganz gut so ist. Ich glaube auch, dass wenn das jetzt, was ja alle Regierungs- oder zukünftige Regierungsparteien verkünden, bis Ostern es schaffen, hier eine neue Regierung zu etablieren. Ich möchte nicht werten, ob die das besser oder schlechter machen als die alten, aber ich glaube, es wäre schon gut, wenn wir dann eine Zwei-Parteien-Landschaft ab Ostern hätten, die zumindest eine Planungssicherheit den meisten Unternehmen gibt, ein bisschen zeigt, wo die Reise der nächsten 4 Jahre vielleicht hingehen könnte. Ich glaube, das hilft eben auch in der Planung. Und ich glaube auch, dass die deutschen Unternehmer innovativ und hartnäckig und auch kreativ genug sind, diese Krisen zu überwinden. Von dem her bin ich eigentlich auch guter Dinge. Wir werden, bin ich mir sicher, mehr Insolvenzen sehen als in der Vergangenheit. Aber ich glaube eben, Insolvenz ist nicht das Ende, sondern ist eben in Anführungszeichen ein Neuanfang in eine andere Richtung und kann dann auch eine ganz, ganz heilende Wirkung haben.
Das möchte ich an der Stelle ganz gerne so stehen lassen. Ich glaube, wir haben in den letzten knapp 40 Minuten schon durchaus sehen können, es ist eine fordernde Zeit, es gibt viele Unwägbarkeiten. Wir haben aber auch sehr klar die Situation beleuchtet und aufgezeigt, welche Optionen betroffene Unternehmen haben. Und ich denke, Bernd, um deine Worte aufzugreifen, Sicherheit ist ein Faktor, der 2025 eine große Rolle spielen sollte. Da hoffen wir doch, dass wir das hinkriegen als Volkswirtschaft. Und in diesem Sinne erst einmal, Bernd, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
Danke für die Einladung nochmal. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, und Philipp, natürlich auch an dich ein großes Dankeschön.
Ja, danke. Vielen Dank für den guten Austausch.
Ja, und liebe Hörer, auch schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com